Maria Sibylla Merian hatte ja eine regelrechte Leidenschaft für die Welt der Insekten und der Natur entwickelt. Wie ist diese Leidenschaft entstanden? Was hat für Sie den Reiz an dieser Welt der Insekten ausgemacht?
Ich glaube, das wichtigste Moment an diesem Interesse für die Insekten, das ja schon mit 13 Jahren begann, ist etwas, das wir, die wir in den Städten leben, vielleicht heute gar nicht mehr so wissen. Denn Raupen sind ja Tiere, die sich fortpflanzen, indem sie sich in wunderbare Schmetterlinge verwandeln. Und diese Metamorphose, diese Verwandlung zu beobachten, indem sie Raupen nach Hause nahm, gezüchtet hat, aufgeschrieben alles, genau gezeichnet, die verschiedenen Stadien. Die Raupen verwandeln sich ja dann, man sagt, in eine Puppe oder eine Kokon. Der liegt dann da leblos und man denkt, ach, das ist so ein kleiner Klumpen. Und plötzlich schlüpft da ein Schmetterling aus diesem Klumpen heraus. Und das ist, glaube ich, der Kern ihrer Faszination gewesen.
Sie ist ja ihrer Leidenschaft sehr intensiv nachgegangen und ist da eben ihrem Forschungsgebiet, hat da auch neue, ja, sagen wir mal, Wege erschlossen. Und sie wird auch heute als starke Frau bewundert. Wie war denn der Standpunkt der Frau in der Gesellschaft und Wissenschaft zu dieser Zeit?
Das Interessante ist, dass die Maria Sibylla Merian in einer Zeit lebte, das Etikett, was sie heute haben, ist so barock. Diese barocke Zeit des 17. Jahrhunderts war aber auch die Zeit der Frühaufklärung, in der Menschen begannen, sich für Wissenschaft zu interessieren und sich emanzipierten von der Religion und sagten, die hat dann nichts mit zu tun, wir erforschen jetzt wirklich Dinge wie Tiere oder Naturgesetze. Das ist die Zeit, in der sie groß wurde. Und was so oft vergessen wird, es ist eine Zeit, in der Frauen noch berufstätig sein konnten. Die waren in den Handwerken. Das Malen zum Beispiel war ein Handwerk. Sie ist ausgebildet von ihrem Stiefvater als Malerin. Und die konnten also berufstätig sein, was sie auch war. Und das ganze Jahrhundert ist voll von interessanten, selbstbewussten Frauen, auch Malerinnen. Und das ist in Vergessenheit geraten, weil dann im 18., 19. Jahrhundert plötzlich das nicht mehr möglich war. Und die Frauen, Sie kennen diesen Dreispruch, Kinder, Küche, Kirche, dorthin verbannt waren. Sie hatte ein besonderes Talent, aber es war nichts Ungewöhnliches, dass sie als Frau und verheiratet eben Geschäftsfrau sein konnte, Naturwissenschaftlerin und Malerin.
In dem Vorwort zu Merians Raupenbuch, in dem sie die Metamorphose beschreibt, heißt es aber auch, ja, sie suche demnach hier innen nicht meine, sondern allein Gottes Ehre, ihn als seinen Schöpfer auch, diesem kleinsten, geringsten Würmlein zu preisen. Also was ich damit andeuten will, ist, dass ja die Religion bei ihr dann schon irgendeinen Stellenwert eingenommen hat. Wie war denn die Religion in Merians Leben und Werk? Welche Rolle hat sie gespielt?
Das haben Sie richtig gesehen. Sie hat es ausdrücklich benannt in diesem Vorwort zu ihrem Raupenbuch. Es ist so, wir können uns das heute schwer vorstellen. Die Merian und auch ihre Zeitgenossen, die angefangen haben zu forschen, unabhängig von der Theologie, waren trotzdem ganz fromme Menschen. Und die waren überzeugt, Gott ist der Schöpfer, aber wir dürfen trotzdem genau hingucken, was er da geschaffen hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Geistlichkeit, egal ob katholische oder lutherische, hatte damals noch sehr viel Einfluss. Die durften zum Beispiel in Frankfurt und Nürnberg, wo sie lebte, die Bücher zensieren und sagen, dieses Buch darf nicht gedruckt werden. Und das wusste die Merian. Die war auch sehr klug und diplomatisch und hat sich in ihren Vorworten sozusagen auch einen kleinen Schutz zugelegt, indem sie ausdrücklich sagte, jawohl, die Raupen und die Natur, die zeigen Gottes Größe. Und dann hat sie anschließend in ihren ganzen Texten, in denen sie das beschrieben hat, überhaupt nicht mehr auf Gott und seine Wunder zurückgegriffen.
Allein mit ihrer Tochter reiste Merian in die damalige niederländische Kolonie Suriam, um die Natur dort zu dokumentieren. Wie und was erforschte sie denn da genau?
Das war etwas ganz, ganz Besonderes, dass eine Frau, das war 1699, in Amsterdam, wo sie lebte und auch dann die meiste Zeit ihres späten Lebens, mit ihrer jüngeren Tochter ein Schiff bestiegen hat und 3 Monate über den Atlantik gefahren ist in dieses Surinam. Das war tropisch, das war Malaria verseucht, sie ist dort auch krank geworden. Aber die Tropen haben ja etwas Besonderes, die sind ungeheuer farbenfroh, dort wachsen die Pflanzen viel größer, die Tiere sind größer. Und ihre Attraktion waren die tropischen Schmetterlinge erst einmal. Da hatte sie tote Aufgespießte in Amsterdam gesehen. Und das war ihre Faszination. Sie hatte sich gesagt, da muss ich hin. Und sie hat zugleich aber auch die dortigen Pflanzen und Tiere und auch Obst gezeichnet und bemalt und in einem wunderbaren Buch über die Verwandlung der surinamesischen Insekten 1705 dann in Amsterdam herausgegeben. Und man kann sagen, sie ist die erste gewesen, da waren vorher auch keine Männer da, die dieses Land Surinam gründlich naturwissenschaftlich erforscht hat.
Welche Resonanz hatte Maria Sibylla Merian zu ihrer Zeit? Also welche Menschen haben auch ihre Bücher gesehen und gelesen?
Die Merian hatte auch schon in ihrer Zeit einen sehr guten Ruf, und zwar vor allem durch ihr erstes Buch, das ist 1679 erschienen, Der Raupen wunderbare Verwandlung, ist sie in der Gelehrtenrepublik Europas bekannt geworden. Damals hatte man ja keine nationalen Grenzen. Man hat auch so eine Art Netzwerk gehabt. Da waren Gelehrte in London oder Paris, die kannten sie. Und als sie dann nach Amsterdam gegangen ist, hat sie auch sozusagen ein Entree gehabt in den gelehrten Familien. Das heißt, sie war nicht eine Künstlerin, die irgendwo im Abseits saß. Und sie musste sich auch nicht gegen Hindernisse durchsetzen. Und es kommt hinzu, dass dieses Interesse an den Insekten und an ausgefallenen Dingen wie Muscheln und kleinen Tieren damals in der gelehrten Elite sehr verbreitet war. Man hat sich zu Hause sogenannte Raritätenkammern eingerichtet und das gesammelt. Und wenn ich vielleicht einen Bogen ziehen darf nach Halle, wir haben ja in den frankischen Anstalten eine der schönsten Raritätenkammern und die ist genau in den letzten zwei Jahrzehnten, als die Merian lebte, auch entstanden. Und da hat man auch, ob Schmetterlinge oder Steine und das gesammelt. Und auf diesem Fundament konnte sie dann aufbauen und sie hatte einen Ruf und als gelehrte Frau und es war kein Problem, dass sie eine Frau war.
Und Merian war eine gelehrte Frau. Hat ihr das denn auch finanziell was genützt? Ich will jetzt so ein bisschen darauf anspielen, weil sie ja in Amsterdam da im Totenregister der Stadt als unvermögend vermerkt wurde und heute in einem nicht mehr auffindbaren Armengrab beigesetzt ist. Wie ist sie denn da hingekommen?
Da muss ich ein bisschen oder darf das ein bisschen korrigieren.
Ja.
Es gibt ja Mythen und ein Mythos ist immer so, also Künstler und Genies, die müssen arm oder krank sein, sonst können sie nicht kreativ sein.
Ja.
Und das hat bei der Merian auch ein bisschen durchgeschlagen. Und dann ist es so, dass Autoren gerne voneinander abschreiben. Also das mit dem Armengrab, als ich recherchiert habe wegen der Merian, ich habe das nicht so geglaubt. Die hat keine Reichtümer gehabt, aber sie hatte eine bürgerliche Existenz. Sie hatte ein Malstudio in Amsterdam. Und ich habe dann einfach, das kann man ja heute per Internet machen, im städtischen Archiv in Amsterdam ihren Todestag eingegraben. Und was ist dann herausgekommen? Sie ist auf einem Friedhof mitten in Amsterdam, den gab es damals, den gibt es heute nicht mehr, begraben worden. Sie hat vor ihrem Tod 4 Gulden bezahlt für ihre Beerdigung. Und es waren 14 Sargträger, die ihren Sarg getragen haben. Das heißt, sie hatte kein Armengrab. Und dass sie keinen Stein hatte, das hängt damit zusammen, dass dieser Friedhof aufgelöst wurde, einerseits. Und außerdem war sie eine Calvinistin, eine reformierte Christin. Und da gehörte es dazu, aus dem Tod machen wir überhaupt kein Wesen. Wir sind dann bei Gott und die haben sich keine Grabsteine gesetzt. Also ich hoffe, dass sich diese Mythos von dem Armengrab in Zukunft nicht mehr in den Artikeln und Büchern über die Merian findet.
Merians historische Relevanz ist wohl unumstritten. Es mangelt ihr ja auch nicht so an Ehrungen. Zum Beispiel vergab das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst jahrelang einen Maria Sibylla Merian-Preis, jedoch nur an bildende KünstlerInnen. Und manche Historiker sind der Auffassung, dass Merians wissenschaftlicher Beitrag zu geringfügig ist und sie nur als Künstlerin Beachtung verdient. Ironischerweise gab es aber auch jahrelang einen anderen Preis, einen Maria Sibylla Merian-Preis. Den vergab dann das Essener Kollegium für Geschlechterforschung an der Universität Duisburg-Essen an junge Wissenschaftlerinnen. Wie ist denn Ihr Standpunkt in dieser Kontroverse?
Das ist ja interessant. Das sind jetzt auch Neuigkeiten, die Sie da erzählt haben. Ich finde, diese Aufteilung ist irrelevant und falsch. Das Interessante an ihr ist ja, dass sie ein Multitalent war. Das heißt, für sie gab es kein Hin und Her oder keinen Widerspruch, dass sie eine wirklich geniale Künstlerin war, was sie von ihrem Vater offenbar geerbt hat, dem Kupferstecher Matthäus Merian, und gleichzeitig eine gründliche Naturwissenschaftlerin und dass sie beides zusammengeführt hat. Und es wäre ganz falsch, das jetzt aufzuspalten und zu sagen, ach, sie war ein bisschen das eine und das andere und das ist so hin und her gegangen. Nein, sie war beides Und sie hat es auf eine ideale Weise zusammengeführt. Also ich würde dann keinem Talent den Vorrang geben. Und sie hat auch selber in einem Gedicht geschrieben, Kunst und Natur müssen zusammengehen und eine Balance finden. Und das hat sie gefunden.
Miriam lässt sich ja als selbstständige und emanzipierte Frau bezeichnen. Kann man denn auch sagen, dass sie einen feministischen Beitrag geleistet hat?
Also nein, würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Okay. Man muss nur so vorsichtig sein mit so Etiketten. Aber wenn wir Vorbilder heute haben wollen, und das ist ja das Interessante an der Merian, die ist kein Museumsstück, wo man sagt, ach, warum soll man sich mit der heute beschäftigen, dann kann man wirklich sagen, sie ist ein Vorbild für Frauen, auch heute selbstbewusst aufzutreten und Ideen, die man hat, dann auch durchzusetzen und nicht sein Licht unter den Scheffel stellen. In diesem Sinne kann man sie schon in die Reihe, wenn man das so will, feministischer Vorbilder einordnen, auch wenn sie selber natürlich davon keine Ahnung gehabt hat.